Detektor FM. Zurück zum Thema.
Hallo, Herr Flora.
Schönen guten Tag, hallo.
Circa 170 Millionen Objekte von unterschiedlicher Größe sollen sich nach neuesten Schätzungen in der Erdumlaufbahn befinden. Nicht alles ist Müll, aber vieles. Wie groß ist denn das Problem?
Das Problem ist in der Tat recht prominent. Die 170 Millionen Objekte, die Sie angesprochen haben, das sind alles Objekte größer als 1 Millimeter. Und diese kennen wir nicht alle persönlich oder beim Namen oder auch bei ihrer Position. Wir kennen nur größere Objekte, größer als ca. 7 bis 10 Zentimeter. Und davon kennen wir ca. 23.000 recht genau. Und die erfassen wir in unseren Katalogen. Und diese Objekte sind in der Tat eine Gefährdung für die Satelliten, weil sie sich mit sehr großen Geschwindigkeiten bewegen. Die Bahngeschwindigkeit, die mittlere Geschwindigkeit ist ca. 7,5 Kilometer pro Sekunde. Und man kann sich vorstellen, wenn zwei Objekte, ein intakter Satellit und so ein ausgedehntes Schrottteilchen oder ein kleines Bruchstück davon zusammenstoßen, da wird eine Energie freigesetzt, die den gesamten Satelliten zerstören kann.
Gibt es noch andere Gründe, warum es notwendig ist, dass der Müll unbedingt aus der Umlaufbahn wegkommen sollte?
Es gibt ja verschiedene Gründe. Es ist in der Tat so, dass für den einzelnen Satellitenbetreiber natürlich die Sorge um seinen eigenen Satelliten am größten ist. Ja, der möchte den betreiben und möglichst lange wertvolle Daten oder auch kommerzielle Anwendungen daraus gewinnen. Wenn wir allerdings langfristig schauen und uns die gesamte Population oder Menge dieser Schrottobjekte anschauen, besteht die Gefahr, dass es zu Kaskadeneffekten kommt. Das heißt, dass bei einer Explosion oder bei einer Kollision von intakten Satelliten so viele Fragmente freigesetzt werden, dass aus diesen Fragmenten neue Kollisionen induziert werden, also ausgelöst werden. Und dann hat man einen Ketteneffekt oder einen Kaskadeneffekt und der kann über Dekaden ein Wachstum erzeugen, der es dann uns unmöglich macht, bestimmte Bahngegenden zu nutzen. Man spricht da vom sogenannten Kessler-Syndrom und das wurde bereits in den 70er Jahren von Donald Kessler in einem Papier vorhergesagt. Und die Befürchtung ist, dass wenn wir nicht konsequent Müll vermeiden und auch nicht aktiv in die Population eingreifen und Objekte herausnehmen, dieses Kessler-Syndrom in der Tat sich bewahrheiten würde.
Und wie gefährlich ist der Müll jetzt für uns Menschen? Direkt? Gibt es eine direkte Gesundheitsgefährdung?
Direkt ist es zum Glück eins der geringsten Risiken, denen wir täglich ausgesetzt sind. Es ist gerade bei einem Vortrag gesagt worden, dass das Risiko, vom Blitz zweimal hintereinander getroffen zu werden, immer noch größer ist, als von einem Stück Weltraumschrott auf den Kopf oder so zu bekommen. Und es gibt auch keinen bekannten Fall, wo das bisher aufgetreten ist. Allerdings wurden auch schon Leute 6-mal vom Blitz getroffen, habe ich, glaube ich, gelesen. Was viel wahrscheinlicher ist, dass es passieren könnte, ist, dass die Infrastruktur, die wir im Weltraum nutzen, und heutzutage im modernen Leben nutzen wir Satellitennavigationssysteme, wir nutzen weltweite Kommunikation, wir nutzen Wettervorhersagen basierend auf Satellitendaten, die immer besser geworden sind. Und das heißt, diese Dienste haben unser tägliches Leben so durchdrungen und uns davon auch abhängig vielleicht auch gemacht, dass wir einen Ausfall dieser Infrastruktur dann schwer verkraften würden. Das wäre dann keine Gesundheitsgefährdung im direkten Sinne, die Sie angesprochen haben, aber eine indirekte Einfluss hat es natürlich dann auf eine Vielzahl von Leuten.
Jetzt wäre es ja ziemlich schön, wenn es eine Art Staubsauger gäbe, der all den Müll wieder einsammelt. Den haben wir aber nicht. Wie bekommt man denn nun den ganzen Müll aus dem Weltraum wieder herunter auf die Erde?
Ja, ein Staubsauger ist auch das Schlagwort, das unser Generaldirektor gerade gebracht hat, der Jan Wörner. Und hat gesagt, clean up space, you need a vacuum cleaner. Es ist richtig, den haben wir leider noch nicht. Was wir allerdings haben, sind Konzepte, die sehr stark weiterentwickelt wurden in den letzten 4 Jahren, nachdem wir die letzte Konferenz dazu hier in Darmstadt hatten. Und das sind Techniken, um große, massive Objekte, nicht den kleinen Staub, nicht die kleinen Fragmente, die zum großen Teil sowieso in die Erdatmosphäre eintreten und verglühen. Nein, es geht um die großen, massiven Objekte, die eine Vielzahl von kleinen Objekten generieren können und auch lange im Orbit bleiben würden. Ja, um diese zu greifen, zu kontrollieren und aktiv in einen bestimmten Bereich der Erdatmosphäre zum Verglühen zu bringen, diese sind weiterentwickelt worden. Und da gibt es solche Konzepte wie ein Netz, das man nimmt, um diese taumelnden Objekte einzufangen, eine Harpune oder auch einen robotischen Arm.
Jetzt sind nicht nur diese Konzepte entwickelt worden. Auf der aktuellen ESA-Konferenz wurde sich ja darauf geeinigt, dass die Beseitigung von Weltraummüll dringend notwendig ist und Handlungsbedarf besteht. Und eine Pilotmission soll durch weitere Forschung ja und die Entwicklung der Technologien ermöglicht werden. Können Sie uns einen Ausblick geben, wie so eine Beseitigungsmission aussehen könnte und wann soll die starten?
Es geht da um die Mission EDIORBIT. Das ist ein Vorschlag der ESA, der da auf dem Tisch liegt und weiterentwickelt wird. Die hat das Ziel, ein großes, massives Objekt, das auch der ESA gehört, einzufangen und sich also mit einem anderen Satelliten anzunähern, die Taumelbewegung dieses anderen Objektes zu erfassen, dann mittels einer noch zu bestimmten Technologie, entweder Netz oder Harpune oder Greifarm, das zu kontrollieren und dann eben, wie schon gesagt, kontrolliert zum Wiedereintritt in die Atmosphäre zu bringen, also zum Verglühen. Mit dem Fortschritt der Technologieentwicklung, den wir erreicht haben, wäre so eine Mission in den nächsten 5 Jahren möglich zu realisieren, wenn die Finanzierung gesichert ist. Ich möchte aber noch anmerken, dass ein Hauptergebnis der Konferenz auch war, dass die konsequente Vermeidung von Weltraummüll und der Entstehung des Ganzen bereits umgesetzt werden kann und dass die Priorität sehr wohl auf der Rückholung von Objekten liegen muss, aber die bereits möglichen Umsetzung von Vermeidungsmaßnahmen nicht weniger wichtig sind. Und wie gesagt, da ist schon viel mehr möglich, als bisher gemacht wurde.
Diese Vermeidungsmaßnahmen, richten die sich eigentlich nur an die Wissenschaft oder auch die private Raumfahrt? Denn die nimmt ja auch immer weiter zu und plant selbst Reisen zum Mond.
Die Richtlinien oder Empfehlungen für die Vermeidung machen keinen Unterschied, ob es wissenschaftliche oder kommerzielle Missionen sind. Und Sie sprechen da einen ganz interessanten Punkt an. Wir sehen, und das ist auch eine Schlussfolgerung aus dieser Konferenz, 2 ganz starke Trends in der Raumfahrt. Zum einen sehen wir die Miniaturisierung. Es ist jetzt viel einfacher geworden, kleine Satelliten zu bauen, bis hin zu kleinsten Größen und die auch recht günstig, kostengünstig zu starten. Und das geschieht oft mit Starts von Dutzenden bis hin zu 100 Objekten mit einem Start. Das ist ein Trend, den man aufgreifen muss. Das ist nicht so direkt ein Problem für die Weltraumschrottproblematik, weil diese Objekte meist in sehr niedrige Bahnhöhen gehen. Und aus diesen niedrigen Bahnhöhen, bedingt durch die Restatmosphäre, treten die recht schnell in die Erdatmosphäre wieder ein. Es ist eher interessant zu sehen, dass der Weltraum für viel mehr Akteure jetzt zugänglich geworden ist. Und es ist deswegen sehr wichtig, auf die zuzugehen und zu erklären, dass die Vermeidung von Weltraumschrott auch in ihrer Entwicklung der Mission berücksichtigt werden muss. Das ist der erste Trend. Und der zweite Trend, wo wir ansetzen müssen, ist die Bekanntgabe von kommerziellen Plänen, große Konstellationen von Satelliten zu bauen. Nicht notwendigerweise sind das kleine Satelliten, das sind durchaus schon recht ordentliche Größen, möchte ich so flapswissend sagen, die aber dann bis aus zu 1000 Objekten bestehen können, aktiven Satelliten. Und nur zum Vergleich, wir haben zurzeit ungefähr 1100, 1200 aktive Satelliten insgesamt. Und das ist wirklich eine massive Änderung in der bisherigen Nutzung des Weltraums, diese zunehmende Kommerzialisierung, die sich abzeichnet.
Nun ist es schön, wenn sich alle das Ziel setzen, weniger Müll im Weltraum zu produzieren. Die Frage ist, ist das aber auch gesetzlich geregelt oder lediglich eine mündliche Absprache unter den einzelnen Akteuren?
Diese Richtlinien und Empfehlungen, die ich angesprochen habe, sind nicht bindend, das ist richtig. Es ist allerdings so, dass Bewusstsein da ist und das ist auch dieser Konferenz auch wieder sehr deutlich geworden und wurde von allen Sprechern auch bestätigt, dass wir eine Ressource gemeinsam nutzen und dass deswegen ein globales Problem wie das Problem Weltraumschrott, Weltraummüll auch nur global angegangen werden kann. Das Ziel, eine international juristisch verbindliche Lösung zu finden, ist sehr schwierig zu erreichen. Den Zugang, den man jetzt wählt und der auch sehr vielversprechend ist, ist diese unverbindlichen oder also nicht rechtlich bindenden Empfehlungen in bindendes nationales Recht umzusetzen. Und das ist eine Sache, die viele Länder angehen und auch umsetzen. Und ich kann jetzt nur für die ESA sprechen, weil wir als zwischenstaatliche Organisation unsere eigenen Richtlinien haben. Wir haben das. Also wir müssen bei allen Missionen, die wir bauen und betreiben, darauf schauen, dass die Empfehlungen zur Vermeidung von Weltraumschrott schon in der Entwicklung der Satelliten umgesetzt wird und natürlich auch im Betrieb befolgt werden.
sagt Tim Flora. Die zunehmende Verschmutzung der Erdumlaufbahn ist ein riesiges Problem. Die Europäische Weltraumorganisation ESA will sich in den kommenden Jahren verstärkt mit der Überwachung des Mülls und der Entwicklung von Beseitigungsstrategien beschäftigen. Und welche das sein könnten, darüber habe ich mit Tim Flora, Analytiker im Space Debris Office der ESA, gesprochen. Vielen Dank.
Gerne.
Detektor FM wird zu einem wichtigen Teil auch von unseren Hörern ermöglicht. Sie können noch mehr unabhängigen Journalismus, wie gerade gehört, unterstützen, indem Sie auf detektor.fm/danke die passende Möglichkeit auswählen. Vielen Dank.